Hallo und herzlich willkommen zu Money Matters. Ganz schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Mein Name ist Annalena Kümpel, ich bin Moderatorin und ich bin hier, weil ich eher normal politisch interessiert bin und wir gerne möchten, dass dieser Podcast verständlich bleibt.
Genau, und ich bin Rasmus und auch wieder dabei. Ich sitze im Europaparlament für die Grünen.
Ich bin Rasmus und ich bin auch wieder dabei. Das ist sehr schön.
Ja, das ist doch gut für die Menschen zu wissen, oder?
Dass du auch da bist. Yes. Rasmus, wir haben uns eine Weile nicht gesprochen und wir haben uns ein paar Neuerungen für den Podcast überlegt, damit uns das nicht wieder passiert, dass wir so lange nicht sprechen. Wir haben ja vorher immer so einzelne Staffeln aufgenommen, die wir dann relativ zügig hintereinander weg released haben und dann gab es eine Pause. Das machen wir jetzt anders. Was machen wir jetzt?
Genau, wir haben uns überlegt, regelmäßiger zu kommen, also nicht eine Staffel abzudrehen oder abzusprechen oder wie sagt man im Podcast-Jargon und dann wieder aufzunehmen, ja, das ist ein guter Hinweis, und dann lange wieder zu verschwinden, sondern dass wir regelmäßig rauskommen und dafür dann aber durchgehen. Das heißt, dass wir alle 2 Wochen eine Folge veröffentlichen wollen. Mal mit Gästen zu Themen, so wie ihr es auch aus den vorherigen Staffeln kennt. Oder falls ihr sie noch nicht kennt, dann hört da gerne auch nochmal rein. Wir haben damals in den bisherigen Staffeln ja meistens sehr grundsätzlich über politische Themen gesprochen. Das heißt, es lohnt sich auch weiterhin nochmal reinzuhören, was wir schon alles mit tollen Gästen aufgenommen haben. Aber zum Teil wollen wir dann auch ein bisschen aktueller werden, tagesaktueller, wochenaktueller und über Themen reden, die politisch gerade diskutiert werden. Und ja, quasi das alte Konzept nicht beerdigen, aber ergänzen durch ein bisschen mehr Aktualität und dann halt eben auch ein bisschen in Formaten, wo wir dann auch einfach zu zweit diskutieren und dann, wie gesagt, nicht immer einen Gast dabei haben.
Yes, Money Matters gibt es ab sofort jede 2. Woche montags, kommt der Podcast dann raus, mal mit Gast, mal nur mit Rasmus und mir. Und da wir immer über aktuelle Themen sprechen werden, gibt es auch immer eine Aufnahmezeit. Wir nehmen heute auf am Freitag, den 27. März, gerade ist 16.42 Uhr. Das heißt, alles, was danach passiert ist, hatten wir keine Chance mehr, das unterzubringen. Wir nehmen jetzt außerdem remote auf. Rasmus, wo bist du gerade?
Ich bin gerade in Flensburg und will nachher noch zu meinem Lieblingshandballverein.
Zu deinem Lieblingshandballverein? Okay. Ja. Rasmus ist in Flensburg. Ich nehme in Bad Honnef auf, wo ich wohne, in meinem Heimstudio. Damit haben wir uns auch einen Podcast-Hund reingeholt. Also wenn ihr neue Geräusche hört in diesem Podcast, ist es meine Hündin, die das Studio vor Eindringlingen beschützt. Und dann würde ich sagen, lass uns starten. Haben wir genug gehausmeistert für heute, oder?
Sehr gern.
Sehr gerne, fantastisch. Wir starten mit dem Thema Wohnen. Vonovia hat seine Gewinnzahlen released und ich finde, die sehen ganz schön ordentlich aus. 1,54 Milliarden Euro Gewinn. Und ich habe mal nachgeguckt, Vonovia hat 531.000 Wohneinheiten. Das fand ich schon übel. Also so über 500.000 Wohnungen, die so bei einer Firma liegen. Wenn man das gegeneinander rechnet, dann kommt man darauf, dass Vonovia in jedem Monat 241 Euro Gewinn pro Wohneinheit macht. Ich fand das schon eine relativ krasse Zahl. Über Housing haben wir ja schon total viel gesprochen. Also es gibt verschiedenste Folgen zum Thema Wohnen in den letzten Staffeln Money Matters. Und Rasmus, du hast vorhin erzählt, ihr habt vor ungefähr 2 Wochen einen Bericht zu dem Thema im EU-Parlament verabschiedet. Was steht da drin?
Ja, genau. Das dazu gerne gleich auch noch mehr, aber vielleicht einmal ganz kurz zu den Geschäftszahlen von Vonovia, die nach einer kleinen Delle in den letzten Jahren jetzt wieder milliardenhohe Gewinne machen und auch die Absicht haben, in den nächsten Jahren ihre Gewinne noch deutlich stärker zu steigern. Das ist insofern nicht verwunderlich. Das ist ein privater Immobilienkonzern, probiert, der börsennotiert ist, probiert Gewinne zu machen, so weit, so gut. Aber wenn man sich die Zahlen mal genauer anguckt, dann stimmt halt eben das Verhältnis nicht, weil man ganz klar hier sagen kann, dass die Gewinne, die Vonovia macht, vor allem daraus entstanden sind, dass sie die Mieten auch in den letzten Jahren extrem gesteigert haben. Das heißt, die Gewinne des Konzerns, die jetzt zum Großteil in die Hände von Aktionäre gehen, weil ein Großteil der Gewinne halt immer ausgezahlt werden, finden zulasten der vielen 100.000 MieterInnen statt, die in Vonovia-Wohnungen in Deutschland leben. Und das ist das Problem, denn wir sehen ja gerade an ganz vielen Stellen, dass es sehr schwierig ist für sehr viele Menschen, ihre Wohnkosten noch zu tragen, Energiekosten zu tragen, mit hohen Lebensmittelpreisen zurechtzukommen. Und in dieser Zeit ist es einfach ein Problem, wenn die Mieten immer weiter schneller steigen als die Einkommen und dann auf der anderen Seite das genutzt werden kann von großen Immobilienkonzernen wie Vonovia, das Geld dann an Aktionäre auszuschütten. In Vonovia-Wohnungen leben meistens Menschen mit weniger Einkommen oder mittlerem Einkommen. Diejenigen, die Vonovia-Aktien hingegen besitzen und durch Ausschüttung von diesen Gewinnen profitieren, das sind meistens Menschen mit höherem Einkommen. Und deshalb findet hier eine zusätzliche Umverteilung von Menschen mit wenig Geld hin zu Menschen mit mehr Geld statt. Und das ist auf jeden Fall keine gute Entwicklung. Und deshalb ist es keine gute Nachricht, wenn man liest, dass Vonovia ziemlich starke Profite macht. Das geht zulasten der MieterInnen. Und deswegen glauben wir, dass man eine Politik machen sollte, die die Mieten stabil hält und dafür sorgt, dass Vonovia das Geld nicht einfach an Aktionäre ausschüttet, sondern stärker auch in Gebäude investiert. Und die Zahlen, die Vonovia vor ein paar Tagen veröffentlicht hat, bieten Anlass, darüber auch nochmal zu diskutieren. Und das probieren wir Grüne halt auf unterschiedlichen Ebenen jetzt auch zu tun. So, und das Ganze steht auch ein bisschen in dem Kontext der Abstimmung oder der Politik, die wir jetzt im EU-Parlament probieren zu erreichen. Wir wollen beispielsweise ein Renditedeckel, der es verhindert, dass Konzerne wie Vonovia die einen Großteil ihrer Gewinne an Aktionäre ausschütten. Und im Parlament gibt es allerdings eine Mehrheit aus konservativen und rechteren Parteien, die halt genau das verhindern, die halt keinen MieterInnenschutz wollen, die meinen, dass man großen Immobilienkonzernen möglichst viel Freiheiten und wenig Auflagen geben sollte, damit sie möglichst viel bauen. Und das ist so die Lesart oder der Grundton, der gerade im EU-Parlament bei diesen Themen vorherrscht. Also weniger Regulierung, mehr Freiheit für Immobilienbesitzer und dann werden alle Probleme gelöst. Und wir glauben halt eben nicht, dass das der Fall ist. Und ja, diese Auseinandersetzung haben wir gerade und dazu hatten wir in der Tat auch vor 2 Wochen im Parlament eine größere Abstimmung.
Da gucken wir gleich nochmal rein. Ich meine, das ist ja schon insgesamt relativ übel, ne, wenn man das mal sich anschaut, dass man da von Menschen, die eher wenig Einkommen haben, Miete nimmt und davon gehen 241 Euro pro Monat in eine Gewinnmarge rein, was ja irgendwie auch bedeuten würde, dass man im Grunde die Mieten senken könnte, wenn es hier irgendwie ein soziales Unternehmen wäre, oder? Das muss doch eigentlich sein.
Ja, absolut. Und da muss man, glaube ich, auch die Systemfrage stellen. Und da sieht man auch, dass das nicht die beste Art und Weise ist, den Wohnsektor in weiten Teilen so zu organisieren, dass private Immobilienkonzerne durch ein sehr großes Eigentum an Wohnungen in Deutschland einfach sehr, sehr relevante Akteure sind, weil es da einen Zielkonflikt gibt. Also nochmal, natürlich wollen große Unternehmen Geld machen und wenn sie börsennotiert sind, dann haben sie auch den Auftrag, dafür zu sorgen, dass ihre Aktionäre, das erwarten die, davon profitieren, dass der Konzern ja, gute Geschäfte macht. Aber das in so einem Bereich zu haben, der so elementar und grundsätzlich ist für sehr, sehr viele Menschen, der in den Bereich der Daseinsvorsorge reingeht, das ist halt eben das Problem. Und deswegen glaube ich, muss man auf der einen Seite dafür sorgen, dass man halt eben so einen gemeinwohlorientierten Bereich in Bezug auf Wohnen vor allem nach vorne stellt, dass man andere Wohnformen mit kommunalen Wohnungsbaugesellschaften, mit Genossenschaften und so weiter, dass man sowas stärkt, dass man aber auch im bestehenden System die Immobilienkonzerne Geschäfte machen lässt, ja, aber ein bisschen einschränkt und ein bisschen kanalisiert, was sie mit ihren Gewinnen machen können. Und da sagen wir ja auch nicht, man soll denen die Kohle kommen, die Gewinne komplett wegnehmen, sondern wir sagen, sie sollen das Geld reinvestieren in ihren Gebäudebestand. Also entweder indem in der Tat sie das Mietniveau stabiler halten und dann ein bisschen weniger Profite machen, oder indem sie die Profite, die sie machen, dann dafür einsetzen, in ihren Gebäude zu investieren und dafür zu sorgen, dass die Gebäude besser werden, dass sie energieeffizienter werden, dass sie Gebäude sanieren, ohne die Mieten massiv anzuheben. Solche Sachen, das ist sozusagen das, was wir wollen, um da so ein bisschen Interessensausgleich halt eben auch zu organisieren zwischen den Interessen von privaten Konzernen und dem, was sie als besondere Verantwortung haben, wenn sie im Wohnsektor tätig sind.
Das würde ja heißen, dass man als Wohnungsbaugesellschaft keine Aktiengesellschaft mehr sein kann, weil man keine Gewinne mehr ausschütten darf, right?
Naja, wir sagen jetzt ja im ersten Schritt nicht, dass sie keine Gewinne mehr ausschütten dürfen, aber wir wollen eine Begrenzung. Die NGO-Finanzwende, die wir an unterschiedlichen Stellen im Podcast ja auch schon bei also VertreterInnen der Organisation auch in Podcast-Folgen hatten, die haben das mal aufgeschrieben und rausgefunden, dass gerade so ein Immobilienkonzern wie Vonovia in einigen Jahren bis zu 40% ihrer Gewinne ausgeschüttet hat an die Aktionäre. Und das ist halt eine sehr, sehr hohe Zahl. Und wenn man dort eine Begrenzung einführen würde und sagt, man schüttet 20% beispielsweise aus, dann würde deutlich mehr Geld im System bleiben, im Wohnsektor bleiben. Und es würden aber immer noch ganz gute Zahlen bei den Aktionären landen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann. Kurzfristig pragmatisch im bestehenden System, aber mittel- und langfristig in der Tat. Wir glauben nicht, dass Wohnen als Spekulationsobjekt auf den Finanzmärkten gehandelt werden sollte. Von daher müssen wir halt eben auch Bereiche stärker unterstützen, die halt eben nicht in der Hand von privaten Immobilienkonzernen dann am Ende sind. Aber da muss man, glaube ich, mehrstufig vorgehen. Also das eine pragmatisch jetzt ansetzen in der bestehenden Struktur und dann langfristig aber auch schauen, dass wir wieder mehr Wohnungen in öffentlichen Bestand bekommen oder halt aber auch in so genossenschaftlichen Wohnformen, weil das deutlich besser ist, als wenn große Konzerne dafür zuständig sind.
Ja, so, und jetzt hast du erzählt, es wurde vor 2 Wochen ein Bericht im EU-Parlament verabschiedet. Vielleicht kannst du erstmal ganz kurz erklären, was es bedeutet, wenn das EU-Parlament einen Bericht verabschiedet, weil ich wäre jetzt da bisher von ausgegangen, dass ihr Gesetze verabschiedet. Zum Beispiel.
Genau, also wir verabschieden manchmal Berichte, manchmal Gesetze. In dem Fall ist ein Bericht, der so Empfehlungen beinhaltet, was in der Wohnungspolitik auf unterschiedlichen Ebenen passieren soll. Wohnen ist ja ein super spannendes Thema, weil nicht eine Ebene dafür komplett zuständig ist. Vor Ort muss gebaut werden, vor Ort findet die Planung statt, auch von Quartieren zum Beispiel im Bund und in den Ländern liegt ein Teil der Gesetzgebung für den Wohnbereich, gerade aus Mietenregulierungen und solche Fragen. Und auf europäischer Ebene gibt es dann halt eben beispielsweise durch Regeln für Finanzmärkte oder durch Fördermittel die Möglichkeit halt eben auch bestimmte Sachen zu machen, um bezahlbares Wohnen durchzusetzen. Mhm. Und das, was wir jetzt gerade diskutiert haben im Parlament und was beschlossen wurde, sind so Empfehlungen des EU-Parlaments für den Wohnsektor insgesamt mit Punkten, die wir glauben gut sind oder schlecht sind, um bezahlbares Wohnen am Ende durchzusetzen. Das kann dann manchmal sein, dass die Adressaten die EU-Mitgliedstaaten sind. Das kann aber auch sein, wie zum Beispiel bei der Vermietung von Ferienwohnungen, wo es eine EU-Regulierung auch schon gibt, dass der Adressat dann die EU-Kommission ist, die in einigen Fragen dann halt eben auch aufgefordert wird, Gesetze vorzulegen. So funktioniert das ungefähr und es stehen dann in diesem Bericht unterschiedliche Punkte drin, die dann mal die EU und mal andere adressieren.
Okay, jetzt habt ihr ja als Grüne im EU-Parlament diesem Bericht gar nicht zugestimmt, weil ihr damit nicht zufrieden seid. Und das vorhin schon mir verraten zumindest, dass da jetzt einfach eurer Meinung nach viele wichtige Dinge fehlen. Ich fange aber mal andersrum an. Steht denn was drin, was ihr gut findet oder was du gut findest?
Ja, das kann man schon sagen. Also es gibt sicherlich ein paar Punkte in dem Bericht, die wichtig sind. Zum Beispiel, dass wir mehr Förderungen auch für soziales Wohnen bekommen, auf europäischer Ebene, aber auch in den Mitgliedstaaten. Das ist sicher gut. Auch, dass wir Obdachlosigkeit beenden wollen, dass es nationale Strategien braucht, um Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit zu bekämpfen. Das sind so Punkte, die im Grundsatz auch im Bericht verankert sind und deshalb auch natürlich gut sind. Das Problem, was wir dann halt eben mit vielen Teilen des Berichts auch haben, ist, dass sie dann meistens sehr unkonkret sind und dass man aus unserer Sicht dann oftmals dann auch bei so unverbindlichen Empfehlungen bleibt und nicht so stark Maßnahmen vorschlägt, wie wir uns das gerne gewünscht hätten.
Okay, das heißt, eigentlich sagt ihr als Grüne im EU-Parlament, wir brauchen da konkretere Maßnahmen, konkrete Vorschläge, damit wir auf den grünen Zweig kommen, was das Thema Wohnen angeht?
Genau, zum Beispiel um Spekulation mit Wohnraum zu verhindern. Einen Punkt habe ich ja vorhin mit der Ausschüttung der Gewinne an Aktionäre genannt, aber zum Beispiel auch, wie geht man mit dem großen Leerstand um, den wir auch in der Europäischen Union haben. In Deutschland fehlen ungefähr so 1,4 Millionen Wohnungen und Fläche, also Gebäude, im Gebäudebestand, Fläche für 1,9 Millionen Wohnungen steht leer. Ja, und da gibt es auf jeden Fall ein Mismatch und da sieht man ganz klar, dass viele Hauseigentümer ihren Gebäudebestand einfach leer stehen lassen und zerfallen lassen und es gleichzeitig irgendwie als Anlageobjekt weiter zu haben. Und wenn man da zum Beispiel mit Maßnahmen auch stärker gegen Leerstände vorgehen könnte, dann würde man schon einen ganzen Teil halt eben auch des Problems mit fehlendem Wohnraum auch lösen können. Nicht komplett, weil natürlich sind die Leerstände nicht immer da, wo der Wohnraum dann auch gebraucht wird und so weiter. Das Thema ist komplizierter natürlich. Aber grundsätzlich die Bereitschaft auch zu haben, mit Steuerungsinstrumenten gegen Leerstand stärker vorzugehen. Das ist zum Beispiel etwas, was wir auch gerne wollen und was aber leider im Parlamentsbericht dann keine große Rolle gespielt hat. Und das liegt zum Großteil auch daran, dass die Diskussion im Parlament sehr ideologisch gewesen ist. Und gerade die Konservativen, die EVP, die Parteienfamilie, zu der auch die CDU gehört, sehr, sehr stark mit den Rechtsaußenparteien auf so eine Bauen-Politik setzt, die eigentlich sagt, man muss Regulierung streichen, damit Private mehr bauen können und dann werden alle Probleme gelöst und dann schaffen wir dadurch mehr Wohnraum für alle Menschen. Und das glauben wir halt eben.
Auch immer sofort ökologische Richtlinien zum Opfer, ne?
Das auch, genau, auch das ist ein Thema, dass dann halt genau Klima-, Umweltstandards und so weiter, dass die dann halt eben auch gestrichen werden sollen, was halt dann eben dazu führt, dass wir dann bei den Energiepreisen eine weitere Explosion sehen durch die Abhängigkeit von fossiler Energie. Das ist dann auf jeden Fall auch nochmal ein wichtiger Zusatz, aber auch in Bezug auf viele andere Fragen scheint das so die vorherrschende Meinung zu sein, bei der Mehrheit bei uns im Parlament. Das ist extrem bitter und schade, weil wir eigentlich auch wissen aus vielen EU-Staaten, Irland, Spanien, auch bei uns in Deutschland, dass das so einfach nicht ist und dass wir am Ende halt nicht einfach nur Wohnraum bauen müssen, sondern wir auch etwas dafür tun müssen, dass der Wohnraum für Einkommensgruppen entsteht, die halt eben nicht so viel Geld oder zumindest keine steinreichen Leute sind. Und diese Steuerungselemente, die wir eigentlich brauchen auf europäischer Ebene, sowohl wenn wir über Klima und Energie und sowas reden, wie aber auch über die Frage, für wen entsteht eigentlich Wohnraum, dazu gab es irgendwie keine große Bereitschaft bei der Mitte-Rechts-Mehrheit, die wir im Parlament haben. Das ist extrem bitter, weil wir glauben, dass wir dadurch eine Chance vertun, Einfluss zu nehmen auf die Kommission, die in diesem Jahr halt ihre ersten Gesetzespläne halt eben auch für den Gebäudebereich oder für den Wohnbereich halt eben auch vorschlagen will.
Okay, also eine vertane Chance im Bereich Wohnen. Und du hast ja jetzt gerade einiges gesagt, was wir da an Regeln bräuchten. Wer Lust hat, da noch wirklich tiefer einzusteigen, wir verlinken euch einfach die Folgen, die wir schon gemacht haben, rund um das Thema Wohnen und Wohnraum in den Shownotes. Und jetzt quatschen wir hier schon 20 Minuten. Ich habe ja gedacht, wir kommen super zügig durch.
Ich habe dir gesagt, dass wir länger als 30 werden. Wir hätten betten sollen.
Du hast schon am meisten geredet, Rasmus.
Ja, das stimmt. Eben. Ich hatte ja auch Einfluss drauf. Deswegen kann ich das ja auch behaupten. Und wir hätten wetten sollen. Ich hätte viel gewonnen.
Lass uns über die Energiepreise reden. Auch die kennen ja schon länger eher eine Richtung, nämlich nach oben. Wobei ich mal nachgeguckt habe, die Verbraucherstrompreise sind zumindest wieder ein kleines bisschen gesunken, seit sie 2021 so wahnsinnig explodiert sind. Sie sind aber noch lange nicht auf dem Niveau vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Ganz akut haben wir aber das Thema Diesel- und Benzinpreise. Also wir sind gerade wieder in einer Phase, in der sämtliche Medien Leute an Tankstellen interviewen, um festzustellen, dass die Preise sehr hoch sind. Da sind wir ja alle sehr, ja, also das ist hat einen großen internationalen Grund. Rasmus, wie beschäftigt euch das gerade auf EU-Ebene?
Also ich würde sagen, das ist das Top-Thema in der Politik gerade, egal auf welcher Ebene. Bei uns in Brüssel auf jeden Fall auch. Ich finde es immer total wichtig, da so zwischen unterschiedlichen Ebenen oder Phasen zu unterscheiden. Das eine ist, was man langfristig machen muss. Wir sehen gerade jetzt mit dem Krieg im Iran, mit diesem fürchterlichen Angriff durch die USA und Israel, dass dies zu einer verschärften Lage führt, die aber natürlich auch darin begründet ist, dass wir weiterhin eine sehr hohe Abhängigkeit von fossiler Energie haben und auch von fossiler Energie aus unterschiedlichen Teilen der Welt. Und das rächt sich auch jetzt, dass wir dort so abhängig von sind. Deswegen ist langfristig nach wie vor total wichtig, dass wir an unserer Energieunabhängigkeit arbeiten, dass wir dafür sorgen, diese Abhängigkeiten zu reduzieren. Und da gibt es, glaube ich, sehr große Probleme, weil wir sehen, dass die Politik, die jetzt gerade in Deutschland gemacht wird von der neuen Bundesregierung mit Katharina Reiche als Wirtschaftsministerin, aber dann auch von der Mehrheit im Rat, also mit allen EU-Staaten, gerade in eine andere Richtung geht, ja, und man eher probiert, so den Ausbau von erneuerbaren Energien zu verhindern, stärker Quoten zu streichen und Zielsetzungen zu streichen für den Ausbau von erneuerbaren Energien, ein bisschen das rückabwickeln will, was vorher von Robert Habeck und auch von anderen auf den Weg gebracht worden ist. Das zum einen. Und zum anderen gibt es aber kurzfristig natürlich ein sehr, sehr großes Problem oder eine sehr große Herausforderung in Bezug auf die Ölpreise. Das merkt man schon an der Tankstelle. Man merkt es vor allem ja auch schon schneller an der Tankstelle, als die Verknappung sozusagen da ist, weil sehr viele Ölkonzerne sehr schnell waren, die Preise anzupassen. Dort gibt es ja auch inzwischen eine ganze Reihe von Untersuchungen, die sagen, da kann ein Marktmissbrauch auch durch einige der Konzerne vorliegen, weil sie die Preise halt eben unverhältnismäßig angehoben haben. Und gleichzeitig sehen wir halt auch einen großen Unterschied zwischen unterschiedlichen EU-Staaten. Und da muss man sicherlich gegen vorgehen. Also zum einen, indem man einschränkt mit den Wettbewerbsbehörden, Kartellämtern, die, wenn sie illegale Preisabsprachen wahrnehmen, dagegen auch, also erstmal eine Untersuchung machen können und dann halt eben auch dagegen vorgehen können, die Konzerne dann halt eben auch zu sanktionieren. Und zum anderen, glaube ich, sollte man eine Übergewinnsteuer einführen, die dann halt eben diese Übergewinne oder Krisengewinne der großen Ölkonzerne, die unverhältnismäßig sind, dann mit einer Steuer auch abschöpft. die man dann wiederum zur Entlastung für Menschen einsetzen kann. Beispielsweise, indem man die Pendlerpauschale erhöht oder indem man das 9-Euro-Ticket wieder einführt oder viele andere Sachen. Wir haben damit ja schon ein paar Erfahrungen gemacht. Also es gab ja so eine Abschöpfung von Übergewinnen von großen Energiekonzernen kurz nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Das hat die EU-Kommission damals für 2 Jahre den Mitgliedstaaten vorgeschlagen, ist beschlossen worden, durchgeführt worden. Die sind aber jetzt ausgelaufen und wir Grüne finden, dass man die jetzt eigentlich wieder einführen müsste und das Geld dann einsetzen, um halt eben ja alle Menschen zu entlasten, die darauf angewiesen sind, von A nach B zur Arbeit zu fahren oder wohin auch immer.
Ihre Kinder abzuholen, all diese Dinge.
Genau.
Weißt du zufällig, was 2021, 2022 bei dieser Übergewinnsteuer eingenommen wurde? Also wie viel Steueraufkommen war das ungefähr?
Also es war sehr unterschiedlich von EU-Staat zu EU-Staat. Wir haben in so eine Richtlinie gehabt. Das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten so Mindestkriterien hatten, was sie machen mussten, aber sehr, sehr viel Freiheit auch hatten, wie viel sie machen. Und da gibt es dann Staaten wie zum Beispiel Spanien oder so, die haben das viel umfangreicher gemacht, als es Deutschland gemacht hat. Christian Lindner, der damals Finanzminister war, hatte da nicht so viel Bock drauf und hat deshalb so nur das Minimum. Bitte?
Wie bitte? Christian Lindner wollte keine Konzerne besteuern?
Ja, es hat mich auch sehr überrascht, aber so ist es leider gewesen. Genau, der hat nur das Minimale gemacht, ja. Und da er dann für die Umsetzung auch in der Ampel zuständig war als Finanzminister, ist es dann aus deutscher Sicht nicht so stark gewesen, wie das in anderen Ländern der Fall war. Trotzdem sind da ein paar hundert Millionen Euro zusammengekommen. Und das ist immerhin mehr als nichts. Und da hält aber jetzt, weiß ich nicht, Lars Klingbeil als Finanzminister niemand davon ab, das jetzt beim nächsten Mal besser zu machen und vielleicht auch daraus zu lernen, was die Ampel, wo die Ampel vielleicht ein bisschen zu zögerlich war oder so. Aber grundsätzlich hat das Instrument auf europäischer Ebene gut funktioniert. Es ist auch nicht so, dass wir da nicht völlig kritiklos sind. Wir haben als Grüne da auch noch weitgehendere Vorstellungen. Wir haben dazu auch mal eine Studie veröffentlicht, können wir vielleicht auch nochmal verlinken in den Shownotes, findet man auf meiner Website. Da gibt es schon noch Ideen, wie man auch darüber hinausgehen kann, was die Kommission damals gemacht hat. Aber es ist halt einfach, oder es ist sehr einfach natürlich, jetzt dann das zu machen, was man eigentlich bis vorgestern noch selbst in Kraft gesetzt hat. Die Pläne liegen noch in den Schubladen und die Leute sind noch da, die dafür zuständig waren. Vielleicht nicht die Minister wie Lindner, aber die Menschen, die das dann in den Ministerien und in der EU-Kommission aufgeschrieben haben. Deswegen sagen wir, weil es auch schnell gehen sollte, lasst uns an dem orientieren, was wir schon mal gemacht haben. Und dann haben wir da einen Einstieg und dann sollte man solche Instrumente vielleicht auch grundsätzlich einführen und dann auch weiterentwickeln. Aber wir haben jetzt erstmal was, worauf wir aufbauen können. Und deswegen wir sagen, sollte man damit erstmal beginnen.
Das Thema Energiepreise wird noch eine ganze Weile aktuell bleiben. Das wird jetzt nicht so schnell verschwinden. Dazu werden wir irgendwann in den nächsten Wochen auch noch eine eigene Folge aufnehmen. Wahrscheinlich mit einem Gast, der sich da noch mal ein bisschen tiefer auskennt als Rasmus und ich.
Genau, da freuen wir uns immer drauf, wenn wir Menschen da haben, die sich tiefer mit Sachen auskennen. Aber gerade bei dem Thema lohnt es sich, glaube ich, dann wirklich auch noch mal einen größeren Blick darauf zu werfen, welche Marktmacht diese Konzerne eigentlich haben und wie sozusagen auch die wirtschaftlichen Machtstrukturen, die dahinter stehen und die es halt eben dann auch bestimmten Akteuren ermöglicht, eigentlich die Preise halbwegs frei zu bestimmen, wie das halt aussieht. Und darüber werden wir in der Tat in der Folge noch mal reden, gerade auch mit Menschen, die sich mit so Kartell- und Monopolfragen beschäftigen, denn das ist es im Kern. Und da könnte man politisch auch noch viel mehr machen.
Yes, ich greife das Wort Machtstrukturen auf. Seit Tagen kann man keine Social-Media-Plattform mehr öffnen, ohne das Gesicht von Colleen Fernandes zu sehen. Ich vermute, ihr habt das alle mitbekommen. Es gab eine große Spiegelrecherche, in der sie ihrem Ex-Mann Christian Ulmen vorwirft, über viele Jahre hinweg Fake-Profile von ihr erstellt zu haben und mit Männern nicht nur gechattet zu haben, sondern auch Sextelefonate geführt zu haben, Deepfake-Videos von ihr zu verschicken und so weiter und so fort. Also es ist ein komplett absurder Fall, der gerade wahnsinnig viele Menschen in Deutschland beschäftigt. Mich hat er auch viel beschäftigt tatsächlich die letzten Tage. Ich finde es irgendwie selber sehr, sehr gruselig und unangenehm und merke auch so bei allen Frauen, mit denen ich im Moment spreche, na, wir haben da alle irgendwie einen Bezug zu und wir spüren da alle auch so eine Bedrohungslage. Wie ist dieses Thema bei dir angekommen, Rasmus?
Also, ich meine, als ich letzte Woche von diesen Spiegelrecherchen gehört habe, also das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also ja, wie das sein muss. Und da finde ich, ist auch erstmal, was total im Zentrum steht, ist da erstmal eine Solidarität auszusprechen, auch für Colleen Fernandez. Und es ist auch wirklich unbegreiflich krass, was für Mut sie auch aufbringt, das öffentlich zu machen. Das ist an sich ja schon ein krasser Vorfall und eine krasse Geschichte, die sie ja schon länger öffentlich gemacht hat und dazu ja auch kommuniziert hat. Aber dann sich damit auseinanderzusetzen, das ist einer ihrer engsten Menschen im Umfeld, ihr Ehemann oder Ex-Mann ist, der da der potenzielle Täter ist, das ist ja gar nicht so, also das kann man ja gar nicht, sich gar nicht vorstellen und gar nicht beschreiben. So, und deswegen ist das auch erstmal sehr, sehr wichtig, dass wir uns damit gesellschaftlich auseinandersetzen, weil es in der Tat kein Einzelfall ist, sondern sowas mehr vorkommt, als wir alle wahrscheinlich denken und deshalb auch ein strukturelles Thema ist, neben dem, was da jetzt juristisch auch geklärt werden muss. Und genau diese Frage ist ja die spannende. So, und da ist in der Politik natürlich jetzt groß, gerade auch in dieser Woche, unsere Kolleginnen im Bundestag haben dazu auch schon einen Gesetzentwurf eingebracht, die Frage, wie geht man auch strafrechtlich, juristisch mit diesen Fragen um? Brauchen wir Verschärfungen in unserem Strafrecht? Was wir Grüne ganz klar sagen, ja. Braucht man. Ja. Bitte?
Ich sage auch ja.
Ja, genau. Und das sagen ja, glaube ich, auch viele gerade. Deswegen, glaube ich, gibt es jetzt auch gerade so einen Moment, wo man da wahrscheinlich auch was durchsetzen kann. Aber das ist vor allem auch eine Diskussion, wo da die Kollegin im Deutschen Bundestag bei uns macht, das eine sehr geschätzte Kollegin, Lena Gumnior, dran sind und da viel, viel sattelfester sind. Und ich bin auch kein Jurist, da will ich mich jetzt hier auch nicht auf Glatteis bewegen. Aber dazu läuft sehr viel und das ist auch sehr richtig, dass da zu viel läuft. Was wir auf europäischer Ebene mehr haben als Thema, konkret auch mit Handlungsaufträgen, ist die Frage, wie gehen wir eigentlich mit so Tools um, die vielleicht auch Christian Ulm genutzt haben soll oder zumindest die auf jeden Fall auch eine extreme Herausforderung beim Thema von digitaler Belästigung halt eben auch sind. Und da gibt es dann ja eine sehr, sehr harte Auseinandersetzung, auch mit den großen Tech-Konzernen, mit den neuen mit Plattformen, die künstliche Intelligenz auf der einen oder anderen Art anbieten. Und dadurch ist ja extrem einfach machen, leider extrem einfach machen, für Menschen solche Manipulationen und grausamen Taten gegenüber Menschen, anderen Menschen zu begehen. Ja, und ein so ein Thema ist dann zum Beispiel auch die Erstellung von Nacktbildern durch künstliche Intelligenz, wo wir gerade sehr, sehr viel über Regulierung reden und jetzt auch gerade in dieser Woche als Europäisches Parlament mehrheitlich beschlossen haben, dass wir wollen, dass sogenannte Nudifier-Systeme, also Programme, künstliche Intelligenz, die dann so Nacktbilder von Menschen generiert, dass die verboten werden. Und dass man auf solche Systeme in der Europäischen Union, eigentlich weltweit, aber Europäische Union ist der Rahmen, für den wir Gesetze machen können, verboten werden und verboten gehört. Und da haben sich auch bei uns ganz viele KollegInnen, auch bei uns in der Fraktion, für eingesetzt. Und das ist jetzt tatsächlich als Parlamentsposition in dieser Woche beschlossen worden. geworden. Jetzt müssen wir uns darauf noch verständigen mit den EU-Staaten, mit den nationalen Regierungen, mit der Bundesregierung, mit 26 anderen Regierungen. Aber als Parlament sind wir diesen Schritt jetzt gegangen und sagen, wir brauchen dort auch gegenüber diesen technischen Möglichkeiten über künstliche Intelligenz solche widerlichen Taten zu begehen oder es muss ja nicht immer so ein Extremfall sein wie bei Colin Fernandez, aber man fragt sich auch generell, wozu braucht man solche Systeme, ja, braucht man nicht.
Ja, also nimm Bock, ne? Also ich meine, das hat ja vor ein paar Wochen angefangen, dass Elon Musk gesagt hat, hallo, meine AI kann jetzt übrigens per Klick Leute ausziehen und man konnte sofort sehen, dass mit erstaunlicher Mehrheit Frauen, gerne auch junge Frauen und Kinder. Also, ne, wir sprechen hier über Teenagerinnen, irgendwie ab einem Alter von 13 eingegeben wurden in dieses System und dass Menschen, leider häufiger Männer als Frauen, einfach da irgendwelche Nacktbilder erstellt haben in großen Mengen und komplett ohne Probleme. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, haben wir jetzt zwei Seiten. Das eine, worüber wir sprechen, ist, wir müssen das Strafrecht verschärfen. Es muss einfach illegal sein, solche Dinge von Menschen zu erstellen. Auf der anderen Seite seid ihr im EU-Parlament aber auch schon so weit zu sagen, sorry, aber niemand darf ein System auf den Markt schmeißen, das es Leuten so leicht macht, digitale Sexualverbrechen zu begehen.
Genau, genau so ist es. Und du hast Grock genannt, und das ist auch der Hintergrund für den Beschluss, den wir getroffen haben. Ne? Das ist ja bei uns schon länger in der Diskussion und der Vorbereitung. Die Ereignisse aus der letzten Woche unterstreichen das nochmal in einer sehr heftigen, traurigen und sehr konkreten Art. Aber diese Debatte und diese Ankündigung von Elon Musk zu Grock waren der Anlass dafür, dass wir dann als Europaparlament darauf jetzt auch mit so einem Beschluss reagiert haben. Absolut.
Ja, ich glaube, wir sagen zum Abschluss dieses Themas nochmal vielen Dank an Colin Fernandez, die mit wahnsinnig viel Mut dieses Thema nochmal in die Öffentlichkeit gebracht hat, und volle Solidarität mit dem, was ihr passiert ist, ist schrecklich. Und ich hoffe, dass wir einen politischen Weg finden, Menschen und insbesondere Frauen davor zu schützen, dass sowas weiter passiert.
Absolut, vielleicht ein Halbsatz noch dazu. Auch, dass jetzt inzwischen sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gegangen sind und das hoffentlich auch noch weiter tun werden, in Solidarität mit ihr, aber auch mit der klaren Aufforderung an die Politik in Deutschland wie in der EU, hier zu handeln, das ist wichtig. Und dieser gesellschaftliche Druck, den braucht es auch weiterhin. Und das hat mich, hat mir Mut gemacht zu sehen, dass beispielsweise gestern, heute nehmen wir Freitag auf, am Donnerstag in Hamburg, aber auch davor in anderen Städten, auch große Demonstrationen waren, wo sie ja zum Teil auch selbst zugegen war, was dann auch nochmal mehr meinen Respekt zollt. Absolut, und das sollte auf jeden Fall weitergehen, damit wir dann auch wirklich die Änderungen auf Gesetzesebene bekommen, sowohl in Brüssel wie in Berlin.
Ja, und ich nehme im Übrigen auch wahr, das allererste Mal in so einem Fall, dass sich in großen Mengen Männer öffentlich solidarisieren, auch Männer, die in der Öffentlichkeit stehen, auch Männer, die mit Christian Ulm zusammengearbeitet haben oder ihm nahegestanden haben. Und das gibt mir auch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft, dass wir vielleicht zumindest diesen Kampf geschlechterübergreifend kämpfen können. So, harter Themenwechsel. Wir gehen nach Dänemark. In der Vorbereitung zur Folge hat Rasmus gesagt, ja, wollen wir über die Wahl in Dänemark sprechen? Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich hatte nicht mal mitgekriegt, dass Dänemark gewählt hat, obwohl sie ein Nachbarland von Deutschland sind. Die aktuelle Regierungspartei hat 21,9% gekriegt und die Grüne Partei, die dort nicht Grüne Partei heißt, 11,6% ist damit die zweitstärkste Kraft. Ich hatte aber den Eindruck, als ich drauf geschaut habe, dass die Ergebnisse relativ zersplintert sind. Ist es in Dänemark normal, dass es so viele kleinere Parteien gibt?
Das hat sich sehr entwickelt gerade. Und das, was hinter meinem Vorschlag steht, dass wir über die Wahlen in Dänemark reden, sind eigentlich vielleicht auch ein bisschen weniger die konkreten Zahlen, die hinter den oder vor den Parteien stehen, sondern so ein paar grundsätzliche Trends, die man, glaube ich, auch aus der Wahl in Dänemark ablesen kann. Aber vielleicht nochmal vorweg, wenn man in Flensburg lebt, dann ist einem das natürlich alles viel näher, als wenn man in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern lebt. Aber grundsätzlich ist Dänemark erstmal ein sehr, sehr spannendes Land, auch für die Arbeit in der Europäischen Union, weil sie bei so Sachen wie Klima und so deutlich weit vorne sind und auch in vielen Punkten oft den Weg aufzeigen, wie man zum Beispiel auch Klimaziele erreichen kann. Deswegen ist auch interessant, was sozusagen inhaltlich dort passiert. Dasselbe gilt auch für so soziale Fragen mit einem sehr starken Sozialstaat, der auch noch verhältnismäßig gut funktioniert. Gleichzeitig sind sie in der Europäischen Union eine viel wichtigere Stimme geworden, auch sicherheitspolitisch, Stichwort Grönland und so. Ist das alles schon mal so, dass die Relevanz von Dänemark vielleicht größer ist, als die Größe des Landes vermuten lässt? So, das ist das eine. Das andere ist aber in der Tat aus einer grünen Perspektive, dass wir dort es geschafft haben, mit unserer Schwesterpartei SF, in der ich übrigens auch Mitglied bin, zweitstärkste Kraft das erste Mal in der Geschichte des Landes zu werden. Und das ist schon interessant, weil wir Grüne diskutieren ja auch in Deutschland gerade viel darüber, welchen Weg soll die Grüne Partei nehmen. Habeck, Baerbock weg, Bundestagswahl, so lala. Wie geht's jetzt weiter? So, und da hatten wir jetzt einen großen Wahlerfolg oder mehrere große Wahlerfolge, auch in den letzten Wochen in Deutschland. Total großartig, dass Cem Özdemir Ministerpräsident in Baden-Württemberg geworden ist, dass er es geschafft hat, dort einen sehr hohen Rückstand aufzuholen und jetzt wahrscheinlich Ministerpräsident werden kann und auf jeden Fall stärkste Kraft geworden ist. Wir haben in München die Wahlen gewonnen gegen den Amtsinhaber von der SPD mit einem sehr coolen Kandidaten Dominik Krause. Da ist viel passiert auch, aber nichtsdestotrotz manchmal auch nochmal woanders hinzugucken, wenn man sieht, dass, keine Ahnung, diese Trump-Mager-Welle auch vergleichbar ist mit Rechtspopulismus und Faschismus, den wir in europäischen Staaten auch erleben, dann lohnt es sich halt manchmal auch woanders hinzugucken. Und da ist Dänemark insofern auch interessant, weil SF so eine sehr soziale grüne Partei ist, die sehr, sehr stark auch auf so Familienpolitik, Kinder gesetzt hat, aber aus so einer Sozialstaatsperspektive, also dafür zu sorgen, dass mehr Geld in die Schulen fließt, die Klassengrößen kleiner werden, die mentale Gesundheit von jungen Menschen sehr, sehr stark eine Rolle spielt. Solche Themen, genauso wie aber auch das Gesundheitssystem, das sind für SF ebenso wichtige Themen wie Klima. Und deshalb finde ich es einfach auch interessant, auch aus einer deutschen grünen Perspektive, wenn ich jetzt mal ignoriere, dass ich Mitglied in der Partei bin und wenn ich jetzt mal ignoriere, dass ich ja gerade 5 Kilometer von Dänemark entfernt bin, ist das schon nicht ganz uninteressant, was da passiert. Es ist dann wahrscheinlich auch so, dass SF jetzt die Chance hat, also in die Regierung zu kommen und damit dann Dänemark eines der wenigen Länder ist in der Europäischen Union, wo wir dann aktuell noch in der Regierung sind. Ne? Wir haben gerade keine Regierungsbeteiligungen mehr, keine rein Grünen. In Spanien sind wir so ein bisschen beteiligt. Das ist dann auch erstmal was jetzt auch für die EU oder für die Grünen in Europa jetzt nicht so schlecht ist, sagen wir es mal so. Deswegen glaube ich, ist das super spannend und ist etwas, was mir zumindest diese Woche sehr, sehr wichtig ist.
Können wir kurz erklären, warum du als auch deutscher Staatsbürger Mitglied einer dänischen Partei bist? Du bist da in der Nähe aufgewachsen, du sprichst, glaube ich, auch Dänisch, ne?
Ja, ich komme aus der dänischen Minderheit. Das heißt, ich bin hier zur dänischen Schule gegangen in Flensburg. Ich habe lange in Dänemark gelebt, habe in der Zeit dann da auch während meines Studiums ehrenamtlich mich politisch engagiert, halt in der Partei bei SF und bin seitdem dort Mitglied und das dann auch geblieben mit kurzer Unterbrechung, aber das dann im Kern auch geblieben, weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist, was in Dänemark passiert. Das ist Teil meiner Heimat, auch wenn eine Grenze dazwischen liegt und deswegen ja interessiert mich das sehr und unterstütze ich da die Kollegen auch sehr gerne. Und da die ja auch eine grüne Partei sind und über die europäischen Grünen mit uns in derselben Partei sind sozusagen mit den deutschen Grünen, ist das dann auch formal kein Problem.
Okay, jetzt hast du ja schon noch die zwei weiteren Wahlen genannt, die für die Grünen sehr erfolgreich waren, Baden-Württemberg und München. Ich finde, dass zum Beispiel München und Baden-Württemberg so von den, wenn man sich die Wahlen angeguckt hat, sah das sehr unterschiedlich aus. Ne? Also Cem Özdemir mit einem Design, das sich ein Stück weggestellt hat von der Grünen Partei, mit dem Betonen, dass er in der politischen Mitte steht. Und in München der Kollege Krause, heißt er, ne? Dominik?
Ja.
Dominik Krause, ne? Gut. Dominik Krause, der sich, finde ich, schon sehr stark als Grüner auch positioniert hat. Also ich finde da schon zwei ganz verschiedene Spitzenkandidaten. Die Wahl in Dänemark kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also da weiß ich nicht, mit welchem Wahlmarketing die Partei nach draußen gegangen ist. Und trotzdem hast du gesagt, du hast irgendwie das Gefühl, dass wir da so ein bisschen was draus lernen können. Was glaubst du, können wir aus diesen drei Wahlen mitnehmen?
Also ich glaube, bei allen dreien ist vielleicht so der gemeinsame Nenner, dass alle ein sehr, sehr starkes regionales Profil gehabt haben. Ja, mhm. Und dass das einfach sehr, sehr gut in die Zeit und zu dem Ort passte, wo es angeboten wurde. Also Cem in Baden-Württemberg auch mit einem Kurs, der etwas konservativer ist, der sich dann ja auch in Teilen von der Bundespartei stark abgesetzt hat. Dominik in München. Wir kennen uns offensichtlich mit seinem Wahlkampf als jemand, der da ja auch schon als Bürgermeister Verantwortung übernommen hat, aber dann vor allem natürlich den Amtsinhaber, der schon irgendwie ewig im Amt war, dann auch einen kleinen Skandal hatte, der herausgefordert hat, aber halt eben auch mit neuen Ideen und mit so einer Aufbruchsstimmung. Und dann in Dänemark SF, die sehr, sehr stark mit einer Parteivorsitzenden, die irgendwie die beliebteste Parteivorsitzende Dänemarks ist und dann sehr, sehr starkes soziales Profil auch hatte, aber dann halt eben auch die Öko-Themen sehr konkret runtergebrochen hat. Also es ging sehr, sehr stark um im dänischen Wahlkampf um Trinkwasser zum Beispiel, ja, und wie ein sauberes Trinkwasser auch im Vergleich zu der Verschmutzung, die durch Landwirtschaft zum Beispiel entstehen kann und so weiter. Oder aber auch in Bezug auf Tierwohl. Dänemark hat mehr Schweine als Einwohner. Und das war auch ein großes Thema und da hat man sehr, sehr konkret so ökologische Themen, Nachhaltigkeit dann anhand von Schweineproduktion oder von Trinkwasser dann halt eben auch runtergebrochen. Und das haben sozusagen an allen Orten mit sehr unterschiedlichen Profilen in der Tat die KollegInnen da geschafft, ein Angebot zu formulieren, was halt gut passte. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall neben so thematischen Fragen auf jeden Fall auch etwas ist, wovon wir Grüne auch bundesweit lernen können, dass das auch okay ist, dass man in München mit einem bisschen linkeren Grünen, jungen Grünen, der aber auch als Bürgermeister da schon Verantwortung übernommen hat, ein bisschen anderes Profil und Wahlkampf macht in so einer Stadt, wie das ein Cem Özdemir macht, der dann irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Land in Baden-Württemberg auch die Leute überzeugen muss oder halt eben auch in Städten, aber in anderen Milieus jedenfalls. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir vielleicht auch besser drin werden können. Die nächsten Wahlen finden statt in Ostdeutschland. Die werden für uns in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern, die werden für uns ganz anders werden. Ja, da werden die Grünen sehr, sehr viel stärker anhand von ihren jeweiligen Schwerpunkten, die dann aufs Bundesland passen, dann da ihre Lücken suchen müssen, um dann halt eben ausreichend zu mobilisieren, um ins Parlament gewählt zu werden. Oder aber auch in Berlin, wo wir dann die Möglichkeit haben, gegen SPD, Linke und CDU alle ungefähr auf gleicher Höhe dann da einen Wahlkampf zu machen, der dann vielleicht ein bisschen mehr so sein muss wie in München oder so, ja. Und das dann aber auch miteinander zu akzeptieren und jetzt nicht, weiß ich nicht, in Berlin die Leute in Baden-Württemberg total blöd zu finden und in Baden-Württemberg, weiß ich nicht, sowieso alle anderen blöd zu finden, die bei den Grünen sind. Das ist, glaube ich, etwas, wo wir voneinander lernen können, dass da Unterschiedlichkeit auch sinnvoll ist. Das ist ja in der CDU auch nicht anders oder ja. in der SPD. Mein Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, Daniel Günther, ist ganz anders als der Ministerpräsident von Hessen oder so, aber beide scheint ja irgendwie zu funktionieren. Henrik Wüst hat auch ein anderes Profil als Markus Söder, das war nicht dieselbe Partei, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, das können andere Parteien auch. Und vielleicht müssen wir das aus den Wahlen mitnehmen.
Also regionale Profile. Ich schließe das Thema damit ab, dass meine Oma, die Mitte 80 ist und ihr Leben lang die SPD gewählt hat, mich dieses Jahr angerufen hat und gesagt, Annalena, ich habe gerade die Grünen gewählt.
Sehr gut.
So, also das ist das, was jetzt in Baden-Württemberg passiert ist. Letztes Thema für heute, nachdem wir jetzt schon 50 Minuten aufnehmen. Das wird, glaube ich, die längste Money Matters-Folge, die wir je gemacht haben. Ja. Bisher.
Jetzt, wo wir selbst mal reden dürfen und nicht Gästen zuhören, da eskaliert das völlig.
Bumm. Wir sprechen noch über Handelsabkommen. Wir haben uns dieses Jahr, also was heißt, wir haben uns, es wurde sich dieses Jahr, zumindest in Deutschland, schon sehr über Mercosur aufgeregt. Das Handelsabkommen mit unter anderem Brasilien tritt allerdings am 1. Mai vorläufig in Kraft. Das heißt, da sind wir einen Schritt weiter. Außerdem ist jetzt ein Handelsabkommen mit Australien geschlossen worden nach 8 Jahren Verhandlungen. Und jetzt war gerade ganz aktuell ein Handelsabkommen mit den USA. Das ist auch das, worüber wir jetzt wahrscheinlich hauptsächlich sprechen werden. Und wir haben ja jetzt das Thema Handel mit den USA, ist ja jetzt schon eine ganz, ganz kleine Weile ein großes Hin und Her, nämlich seit wir mit Donald Trump diskutieren müssen. Zölle ja, nein, Zölle worauf, Zölle wie hoch, Gegenzölle. Also wir reden ständig über irgendwelche Zölle. Rasmus, was haben wir da jetzt für ein Abkommen geschlossen?
Also wir haben es erstens noch nicht komplett geschlossen. Wir haben vor allem im letzten Sommer, das haben die meisten wahrscheinlich auch mitbekommen, dieses Treffen gehabt zwischen Ursula von der Leyen und Donald Trump in Schottland fand das statt. Vorher gab es diese Phase, wo Trump vogelwild in alle Richtungen, Himmelsrichtungen wie Zollrichtungen, Zölle verhängt hat oder angekündigt hat und es wieder zurückgenommen hat und so weiter. Man kam ja gar nicht mehr hinterher. Es gab diesen Liberation Day im Weißen Haus, wo er das groß inszeniert hat und so. Ein Riesenchaos. Und daraus sind dann Handelsgespräche entstanden zwischen der EU und den USA, also der EU-Kommission, die das für die gesamte EU verhandelt, und den USA, also der Trump-Administration. Daraufhin ist ein Abkommen entstanden, worauf sich von der Leyen und Trump verständigt haben. Das ist das, um was es geht. Im Kern geht es dort um höhere Zölle, ironischerweise. Also gibt es auch Leute, die sagen, das ist eigentlich kein Handelsabkommen, weil es eigentlich mehr Handel eher verhindert durch höhere Zölle. Eine gleichzeitige Absenkung von Zöllen für die USA im Wesentlichen auf Null bei ganz vielen Produkten und gleichzeitig aber Zollsätze von ungefähr 15% oder 20% je nach Produkt auf Waren der Europäischen Union. So, gleichzeitig hat sich die EU-Kommission darauf eingelassen, sich zu verpflichten, eine gewisse Menge, dreimal so viel wie wir bisher aus den USA importieren an LNG-Gas, fossiles Gas. Und dann gab es dann noch ein paar kleine Sachen, die damit dran hingen. So, und jetzt hat das EU-Parlament ganz...
Ich denke, das erstmal nach einem blöden Deal.
Ja, das ist auch ein blöder Deal. Und ich kenne auch im EU-Parlament wenig Leute, die sagen würden, dass das ein super Verhandlungsergebnis gewesen ist. Und auch in der Wirtschaft gab es sehr, sehr viele negative Reaktionen am Anfang. Jetzt hat es dann auch sehr, sehr lange gedauert, weil wir in den letzten Monaten ja nicht nur diese Handelsauseinandersetzung mit den USA hatten, sondern Stichwort Grönland und ein paar andere Themen, ja auch zum Beispiel sicherheitspolitisch, Trump dann ja auch unsere Sicherheit herausgefordert hat und dadurch dann halt auch das Parlament öfter gesagt hat, wir legen das jetzt auf Eis, solange er da irgendwelche Angriffe macht, können wir jetzt kein Handelsabkommen genehmigen, was Ursula von der Leyen verhandelt hat. Jetzt ist es aber so, dass wir dieses Abkommen oder jetzt erstmal beschlossen haben, welche Position das Parlament zu diesem Abkommen einnimmt. Und da haben wir uns jetzt gesagt, das ist kein gutes Abkommen und wir wollen, also am besten will man, bräuchte es nicht und es geht so weiter, wie es vorher war. Aber ist es immer noch besser, mit ihm irgendwie ein Abkommen zu haben, als gar kein Abkommen zu haben? Und deshalb haben wir gestern als EU-Parlament uns mehrheitlich darauf verständigt, dass wir dieses Abkommen grundsätzlich erstmal genehmigen wollen, aber da Kriterien dran knüpfen. Zum Beispiel, dass wir es zeitlich begrenzen auf die nächsten 2 Jahre, sodass es noch vor den nächsten Präsidentschaftswahlen in den USA ausläuft und er sich dann nochmal neu wieder zu diesen Handelsfragen verhalten muss. Zum Beispiel, indem wir sagen, wenn er unsere Sicherheit nochmal bedroht, diese Grönland-Debatte nochmal losgeht oder irgend sich was anderes ausdenkt, rund um die Ukraine oder keine Ahnung, dann können wir es aufkündigen. Wenn er mit neuen Zöllen kommt, die er beschließen will, auf andere Bereiche, die nicht Teil des Abkommens sind, dann können wir das Abkommen auch aufkündigen. Also wir haben so ein paar Safeguards, Sicherheitslinien eingeführt oder schlagen vor, die einzuführen, um schneller wieder rauszukommen, weil man ihm halt am Ende des Tages nicht vertrauen kann. Das ist kein gutes Abkommen. Das hat ganz viele problematische Aspekte. Wir stimmen nur über den Zollteil ab, diese ganzen Energieeinkäufe zum Beispiel. Darüber stimmen wir gar nicht ab. Da sind wir Grüne auch sehr, sehr stark dagegen, dass wir so viel LNG-Gas aus den USA importieren sollen als Europäische Union. Aber das ist nicht Teil dessen, was wir abstimmen. Wir stimmen nur über die Zölle ab und da haben wir jetzt so probiert, mit so ein paar Safeguards dann dagegen vorzugehen. Und jetzt müssen wir davon noch die Mitgliedstaaten, also Friedrich Merz und Co., überzeugen, dass das der richtige Weg ist.
Ja. Ich finde da eine Sache ganz faszinierend. Ich habe ja mal Sozialwissenschaften studiert und da auch ein paar Semester Politikwissenschaften gemacht. Und wenn man sich internationale Beziehungen anguckt, dann lernt man erstmal, dass Länder grundsätzlich keine Menschen sind und dass man da immer mit sehr komplexen Entscheidungsgremien verhandelt. Wenn man aber jetzt sich die Situation mit den USA anschaut, dann sprechen wir ja alle nur noch über Donald Trump. Also Donald Trump scheint gerade nach außen die USA zu sein und da wir den halt nicht für eine sichere Person halten, was er nicht ist, richten wir halt alles irgendwie an der psychischen Labilität von diesem Typen aus, ne? Also das alles scheint ja sich darauf zu beziehen. Ist es so, dass wir gerade gar nicht mehr mit den USA verhandeln, sondern nur noch mit Donald Trump?
Ja, also natürlich, weil gerade in diesen Handelsfragen hat er ja einfach auch eine sehr harte Linie ja auch gehabt. Und das ist ja ehrlich gesagt ja auch nicht so überraschend. Er hat das ja im Wahlkampf angekündigt, dass das so ein Trigger-Thema für ihn ist und dass er da einfach auch einen sehr anderen Kurs fahren wird als seine Vorgänger. Von daher stimmt das schon. Und er hat natürlich auch mit seiner Art und Weise, wie er kommuniziert und sowas, zieht er ja auch viel Aufmerksamkeit. Aber es ist natürlich auch eine Gefahr, ne? Weil diese ganze Bewegung rund um ihn, aber auch um eine protektionistischere Politik in Bezug auf Handel, aber auch America First in anderen Bereichen, in der Sicherheitspolitik und so, die ist ja größer als Donald Trump. Und auch wenn Donald Trump in 2 Jahren oder 2,5 Jahren vielleicht nicht mehr US-Präsident sein sollte, weil er nicht antreten darf oder was weiß ich warum, wird er auch nicht jünger, dann wird das nicht weg sein, sondern dann wird es Nachfolger geben und Leute aus seinem Umfeld wahrscheinlich, die dann diesen Weg probieren weiterzugehen, more or less. Und deswegen ist das auch ein bisschen gefährlich, wenn man sich dazu stark nur auf ihn konzentriert. Da wird man dann dem Problem nicht gerecht, würde ich sagen.
Okay. Gut, das heißt, so ein bisschen sind wir jetzt schon in der Situation, dass wir uns in einer Bedrohungslage sehen und dass wir einem eher schlechten Deal zugestimmt haben, weil wir Sorge haben, dass die Situation ansonsten noch schlechter wird. Das heißt, die USA darf weiterhin Waren für Nullzoll hier einführen und wir zahlen einen festen und etwas niedrigeren Zoll, wenn wir Waren in die USA einführen wollen. Jetzt wird ja die Welt insgesamt gerade nicht stabiler. Zumindest fühlt es sich nicht so an. Was heißt es denn insgesamt für dieses ganze Thema Handelsabkommen und Handelspolitik? Müssen wir da jetzt ab sofort einfach nehmen, was wir kriegen können, damit wir uns irgendwie als Welt noch zusammensortiert kriegen?
Das ist eine sehr spannende Frage und da struggle ich extrem gerade drüber, wenn ich da offen mit dir sprechen.
Ja, wir sind ja hier unter uns.
Da wollte ich auch gerade sagen, in diesem vertrauten Kreis in Stunde 3 unserer heutigen Podcast-Aufnahme. Nein, Spaß beiseite. Das ist aber tatsächlich gerade ein sehr, sehr schwieriges Thema. Du hast ja angesprochen, diese Mercosur-Frage, wo wir vor ein paar Wochen im EU-Parlament ja eine größere Abstimmung hatten. Wir haben nicht über Mercosur abgestimmt, sondern über die Frage, soll das Ding juristisch geprüft werden oder nicht vom Europäischen Gerichtshof. Dem haben wir als Grüne zugestimmt und haben danach einen ziemlichen Shitstorm, zumindest in Deutschland, kassiert. Und das hat mich ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt, weil wir eigentlich vor allem darüber abgestimmt haben, ob wir wollen, dass ein sehr komplexes Handelsabkommen, was viele hunderte Seiten lang ist, mit sehr vielen rechtlichen Implikationen, ob das nochmal rechtlich überprüft wird oder nicht. Wir haben nicht Ja oder Nein zu dem Abkommen gesagt. Es wurde auch nicht gestoppt. Das ist jetzt inzwischen auch bekannt. Ab 1. Mai soll es vorläufig angewendet werden. Aber trotzdem war die Reaktion extrem heavy. So, und das hat viele Ebenen und da könnte man jetzt nochmal 2 Stunden drüber reden. Aber es hat auch die Ebene, und das ist sozusagen der Kern deiner Frage, glaube ich, dass viele Menschen jetzt in Rekordzeit ihre Meinung zu diesen Handelsfragen sehr, sehr stark verändert haben, weil wir natürlich jetzt in der Weltlage sind, wo wir einen Partner brauchen und uns auf alte Partner, Klammer auf, da sind wir wieder bei den USA, Klammer zu, nicht mehr verlassen können. So, und das bedeutet sicherlich, dass man auf der einen Seite natürlich solche Fragen nochmal anders gewichten muss. Also ja, ein Abkommen mit einer wichtigen Region in der Welt, ist für die ein Handelsabkommen, ist wahrscheinlich jetzt per se schon mal wichtiger ausreichender, ja, als das vielleicht noch vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren der Fall gewesen ist, wo man viel stärker auf die Inhalte geguckt hat des Abkommens. Aber aus meiner Sicht kann es dann nicht heißen, dass uns dann alles egal ist, was in diesem Abkommen steht, weil da gibt es sehr große Unterschiede und da gibt es gute und schlechte Aspekte, zum Beispiel für die Frage von ökologischer Nachhaltigkeit, von Klima oder von sozialen Standards. Und das beziehe ich jetzt nicht nur auf das Mercosur-Abkommen, da kann man lange drüber diskutieren nach all diesen Kriterien, ob es gut oder schlecht ist, das will ich jetzt hier nicht tun. Aber die Gefahr, die ich gerade sehe, ist, dass der Druck so groß ist, und auch die politische Stimmung in der Öffentlichkeit, Abkommen abzuschließen, dass wir diese Fragen vernachlässigen. So, und das wäre nicht gut, würde ich sagen. So, und damit sage ich jetzt nicht, dass man das dann immer, also wie man das dann gewichtet immer im Einzelnen, aber ich befürchte, dass wir diese Diskussion so differenziert gar nicht mehr haben, weil die Debatte gerade so ist. Und wir hatten dann ja zum Beispiel bei dieser Mercosur-Geschichte das Problem, dass ausgerechnet an dem Tag in Davos die Rede von dem Trump war auch und das dann natürlich einfach extrem schief wirkte. Ja, auf der einen Seite lehnt das EU-Parlament, also wir haben es nicht getan, aber so kam es ja rüber, so ein wichtiges Handelsabkommen ab und eine Stunde später holzt der Trump da irgendwie in Davos rum mit seinem wirren Zeug und man weiß ja eigentlich auch nicht so genau, was er da gesagt hat, aber nett war es jedenfalls nicht. Und das ist natürlich total blöd gewesen in der Situation, aber es hat dann so ein bisschen vielleicht an so einer Stelle in der Heftigkeit gezeigt, so unter so einem Brennglas, wie sozusagen diese Debatte da jetzt ist oder wie wenig Debatte dann halt eben auch möglich ist vor diesem Hintergrund.
Das heißt, wir brauchen eigentlich trotzdem ein bisschen Ruhe in diesen Debatten, damit wir nicht kopflos und in Panik irgendwelche Abkommen schließen, an die wir uns ja dann auch selbst binden und das in vielen Fällen ja auch längerfristig. Also, dass man ein Handelsabkommen für 2 Jahre schließt, ist ja nicht die Norm, glaube ich.
Ne? Nee, genau, die gelten dann forever, wobei du die natürlich auch kündigen kannst, aber ja.
Klar.
Ja.
Genau. Aber du plädierst für ein bisschen offene Debatte und ein bisschen Ruhe, um diese Handelsabkommen ordentlich zu verhandeln und da auch ordentliche Ergebnisse für die EU zu erzielen, wenn ich dich richtig verstehe.
Ja, zu differenzieren vor allem, das ist, glaube ich, das Entscheidende und halt schon natürlich das Ziel zu haben. Wir haben Australien auch als Thema gehabt. Wir diskutieren jetzt über das Abkommen mit Indien, wo von der Leyen eine Vereinbarung getroffen hat, die dann jetzt auch ins Parlament noch gehen muss und so. Das ist alles richtig, dass wir das machen und dass die EU auch probiert, diesen Kurs zu gehen und so und enger auch mit unterschiedlichen Regionen zusammenzuarbeiten. Aber man muss differenzieren und man muss sich überlegen, was heißt das eigentlich und können dann vielleicht auch, müssen Abkommen dann immer alles behandeln oder können sie auch kleiner sein und dann haben sie ja auch eine geopolitische Signalwirkung, aber man lässt sich dann die Freiheit halt eben in bestimmten Bereichen auch dann nochmal anders nachzusteuern oder so, weil dieses Hauptthema sind ja dann immer diese großen Abkommen, die sehr, sehr viel abdecken, die dann über 10, 15, 20 Jahre verhandelt werden. Und das macht das Ganze dann natürlich auch nochmal komplexer. Von daher glaube ich, ist mehr Differenzieren da auf jeden Fall nötig.
Okay, das nehme ich als inhaltliches Schlusswort für die heutige Folge. Rasmus, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Was machst du jetzt noch?
Ich will noch zum Handball heute.
Du willst noch zum Handball? Ach ja, das hast du vorhin gesagt. Gut, ich gehe jetzt gleich noch mit dem Hund spazieren und vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Rasmus, und wir hören uns in 2 Wochen.
Ich freue mich.
Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns unbedingt eine Bewertung da. Wir freuen uns über eure ehrliche Meinung, aber ehrlich gesagt freuen wir uns am meisten über 5 Sterne. Und empfehlt den Podcast gerne euren FreundInnen und euren FeindInnen weiter.
Und abonniert ihn gerne, denn dann kriegt ihr sofort mit, wenn eine neue Folge online geht.
Money Matters ist ein Podcast von und mit Rasmus Andresen, Abgeordneter der Grünen im Europaparlament. Produziert von Bosepark Productions.